Zur Ansprache für heute. Ich habe mir das sogenannte Loblied von der Maria rausgesucht. Das Magnificat, so heißt das im Lateinischen. Das hat was mit Luther zu tun, der in seiner Übersetzung in Lukas 1, Vers 46 festgehalten hat, nachdem Maria gehört hat, dass sie Jesus empfangen wird. Meine Seele erhebt den Herrn. So fängt das dort im Luthertext an. Wir lesen es heute nach einer anderen Übersetzung, nämlich Neues Leben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt diesen Text mitlesen. Da begann Maria, Gott zu loben. Kommt gleich. Danke, Mike. Hast viel zu tun. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Da ist dieses drin, meine Seele erhebt den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, Unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Das nach dem modernen Text Neues Leben. Vorhin haben wir ihn schon vertont, nach dem Luthertext gehört. Liebe Gemeinde, der kleine Martin geht ein paar Tage vor Weihnachten in die Kirche und er macht sich zu schaffen an der aufgestellten Weihnachtskrippe. Der Pfarrer sieht ihn, beobachtet ihn, sagt aber nichts. Nachdem der Martin wieder gegangen ist, schaut sich der Pfarrer die Krippe an und stellt fest, hey, der Martin hat ja den Josef mitgenommen. Am nächsten Tag erscheint Martin wieder in der Kirche, geht wieder zur Krippe, nimmt doch wieder was mit. Der Pfarrer beobachtet ihn, sagt aber nichts. Nachdem Martin gegangen ist, schaut sich der Pfarrer die Krippe an und stellt fest, was ist das? Martin hat die Maria mitgenommen. Jetzt wird es dem Pfarrer zu bunt. Und er beschließt, Martin am nächsten Tag auf frischer Tat zu ertappen. Am nächsten Tag kommt Martin wieder, geht zur Krippe, nimmt aber nichts weg, sondern legt einen Brief in die Krippe. Der Pfarrer wartet erstmal ab. Martin geht, der Pfarrer geht zur Krippe, nimmt den Brief und öffnet ihn und darin steht Folgendes. Liebes Christkind, wenn du mir dieses Jahr wieder kein Mountainbike zu Weihnachten schenkst, siehst du deine Eltern nie wieder. Was für eine Bescherung fürs Christkind. Tja, Bescherung. Ich habe mal nachgeguckt, woher kommt denn eigentlich das Wort? Man hört es ja eigentlich schon. Bescherung, da steckt Schere drin. Da wird etwas abgeschnitten und zugeteilt. Und wie wir es bei Martin gerade gehört haben, nicht immer das, was wir gern hätten. Bescherung. Wir haben es ja schon gemerkt, Christian hat es ja schon sehr schön deutlich gemacht. Dieses Wort ist sehr doppeldeutig. Es gibt gute Bescherungen, über die freuen wir uns meistens jedenfalls. Entweder am 24.12., wo wir drauf warten, Kinder hinfiebern. Manche haben ja schon am 6.12. jetzt eine Bescherung erlebt beim Nikolaus. Und für mich war das ganz neu, also jetzt nicht mehr so neu, aber ich habe früher nie was vom Pelzermetal gehört. Das habe ich hier erst in Franken dann richtig gelernt. Am 11.11. kommt der Pelzermetal. Also, es gibt gute Bescherungen, da freuen wir uns drauf. Und wenn die Bescherung halt nicht so gut ist, dann sagen wir zwar schöne Bescherung und meinen genau das Gegenteil. Um welche Bescherung es an Weihnachten geht, erzählt Maria hier in diesem außergewöhnlichen Loblied an Gott. Das sind zwei Strophen, sieht man jetzt vielleicht nicht unbedingt. Also, das ist die zweite Strophe und da oben die erste Strophe. Und ich beginne mal, ja, umgekehrt. Also, erstmal sage ich, was in den Strophen drin steht. In der ersten Strophe, oder vielmehr in der zweiten Strophe, das ist die hier, geht es um die Umkehrung der Verhältnisse. Ganz spannend. Und in der ersten Strophe geht es mehr oder weniger um Maria und was das Ganze überhaupt mit ihr macht. Also ich lese nochmal hier die zweite Strophe. Er streckt seinen starken Arm aus, damit ist Gott der Herr gemeint, und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron. Unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Wow, so mancher wünschte sich solch eine Revolution und zwar richtig kräftig, schon bald, aber der Reihe nach. Grundsätzlich mal zur Weihnachtsgeschichte. Wenn man sich die so im Ganzen anschaut, dann fällt aus, also eigentlich könnte die Weihnachtsgeschichte unterschiedlicher gar nicht sein. Da gibt es die blutjunge, vielleicht so 14, 15, 16-jährige Maria, schwanger, aus Nazareth. Und dann ist da der alte Priester Zacharias. Und dann natürlich der schweigsame Zimmermann Josef, von dem hören wir so gut wie nichts. Und eben auch die Hirten, die stehen alle auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stehen die sogenannten Herrschenden. Zum Beispiel dieser König Herodes, der Große. Was Maria meint, wenn sie vom Herrscher spricht, das wird erst deutlich, wenn man sich diesen Herrscher Herodes mal ein bisschen genauer anguckt. Ich möchte euch das einmal kurz erzählen. Herodes war ein Günstling der Römer. Er verstand es, sich auf wechselnde Kaiser in Rom einzulassen. Er hat mehrmals geheiratet und das meistens aus politischem Kalkül. Brauchte er eine Ehefrau nicht mehr, war sie bald tot. Krass. Eine seiner zahlreichen Frauen soll er wirklich geliebt haben, Mariamne. Aber auch der misstraute er und eines Tages musste auch sie sterben. Sein Schwager, der immer ein hoher Priester war, ließ er im Swimmingpool nach dem Laubhüttenfest ertränken. Zwischendurch hat er auch was Gutes gemacht. Er war ein großer Baumeister und hat zum Beispiel den zweiten Tempel in Jerusalem aufgebaut. In einer wirtschaftlichen Krise agierte er sehr umsichtig, kaufte Getreide in Ägypten, erließ dem Volk sogar die Steuern. Aber sein Treiben ging weiter. Der war unglaublich misstrauisch. Zwei Söhne von Mariamne, Alexander und Astrobul, die sollen ihm angeblich nach dem Leben getrachtet haben. Naja, ihr Ende könnt ihr euch denken. Ein anderer Sohn, Antipatros, war eigentlich sein Liebling und doch misstraute er ihm. Herodes selbst lag schon auf dem Totenbett und da befahl er, auch diesen Lieblingssohn töten zu lassen. Herodes der Große wusste, wie unbeliebt er war und dass niemand um ihn trauern würde. Also nahm er sich 70 hohe Würdenträger Israels und zwar in der Rennbahn von Jericho ließ er sie gefangen nehmen. Und er befahl, wenn er starb, sollte man sie umbringen, damit in Israel Trauer ist. Super krass. Das hat was, ja, wo er sagt, da dreht einem der Magen um. Maria singt hier ein äußerst mutiges und gefährliches Lied. Die Welt, in der Herodes und Co. regiert, wird nicht so bleiben, wie sie ist. Das besingt Maria hier. Diese Welt. Gott hat ein ganz, ganz anderes Muster, wenn er handelt. Wenn Gott handelt zu seiner Zeit, dann setzt er die Verhältnisse auf den Kopf. Bei ihm gibt es so etwas wie ein Gesetz der Umkehrung. Bei Gott wird Kleines groß und Großes klein. Die Nichtseelen wie eine Maria, die wertet Gott auf. Und die wie Herodes, die sich viel einbilden, die stutzt er voll zurecht. Wer ist oben? Wer ist unten? Wer ist Gewinner? Wer Verlierer? Noch vor kurzem war Maria sich sicher, selig sind die finanziell Reichen und die sogenannten Starken, die sich durchsetzen. Wie heißt es doch so schön, in Anführungszeichen schön, Geiz ist geil und clever ist, wer weiß, wo man kräftig absahnen kann. Ich bin doch nicht blöd. Selig sind die Gewinner und die Leiter immer schneller hochkommen. Selig sind die Herodese dieser Welt. So dachte Maria, bevor sie schwanger war. Und jetzt passiert etwas Außergewöhnliches, Ungewöhnliches, etwas für mich Übernatürliches. Jetzt, wo Maria mit Jesus schwanger ist, jetzt sieht sie plötzlich die Welt mit anderen Augen. Jetzt hat sie einen Durchblick, wo man sagt, wie kommt sie denn dazu? Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter, denn er fängt an, die Verhältnisse umzukehren. Was für ein Perspektivwechsel. Aber wer hört schon auf eine 14-Jährige oder 15-Jährige, vielleicht auch 16, mit dickem Bauch und dazu noch nicht mal verheiratet? Jahre später wird Jesus auftreten und rufen, selig sind die Armen, selig sind die Traurigen, selig sind die Friedfertigen, nicht die, die mit dem Frieden fertig sind. Selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern. Selig sind die Kleinen. Weh aber euch Reichen, Starken und Mächtigen. Ihr habt schon alles gehabt und damit hinter euch. Warum sind sie selig, die Armen, die Traurigen, die Schwachen? Weil es so gut ist, arm, traurig, schwach zu sein? Nein. Sondern weil für sie, die Armen, Traurigen und Schwachen, Gottes Reich kommt. Und da haben sie Eintritt frei, vollen Zutritt. Das ist das Gesetz der Umkehrung. Allerdings, dieses Gesetz funktioniert nicht mechanisch, automatisch. Nein, nicht alle Armen kommen in den Himmel und auch nicht alle Reichen in die Hölle. Gott sei Dank nicht. Aber Marias Loblied macht eins deutlich. Gott findet sich mit der Ungerechtigkeit in dieser Welt nicht ab. Gott sieht Eigennutz, Unterdrückung, Gewalt, vergewaltigte Frauen, hungernde Kinder. Er sieht die Unfreiheit, eigene Gedanken zu äußern. Er sieht die Arroganz der Mächtigen, ihre Gleichgültigkeit gegenüber Hunger und Krankheit. Und an Weihnachten fängt Gott an, etwas dagegen zu tun. Noch klein, sehr klein, noch kaum sichtbar. Aber wer die Bibel weiterliest, der sieht, er wird genau das tun, was er sich vorgenommen hat. Aber, Gott überwindet Herodes nicht mit den Mitteln des Herodes. Nein, Gott greift nicht zu den Mitteln der Machthaber. Gott bringt das neu durch Jesus, durch seine unerschütterliche Liebe. Zeichenhaft heilt Jesus zu seiner Zeit viele Kranke und speist viele Hungrige. Jesus überwindet Herodes unbegrenzte Fähigkeit zu hassen mit seiner unbegrenzten Fähigkeit zu lieben. Jesus überbietet den grenzenlosen Stolz der Mächtigen durch seine grenzenlose Demut, wo jeder, aber auch jeder, wirklich geehrt wurde, dem Jesus begegnet wurde. Oder zurechtgestutzt, das konnte er auch. Jesus arbeitet mit seinen eigenen Händen. Manchmal heißt es in der Bibel sogar, dass er kein Quartier für die Nachtruhe fand. Jesus lehrt, er predigt, er überzeugt, er berührt die Armen, die Kranken. Jesus umgibt sich sogar mit gescheiterten Existenzen. Die aber, die keinen Arzt brauchen, die alles mit sich selber ausmachen, die sich nicht helfen lassen, die scheitern an ihm. Wer auf seinem Thron sitzen bleibt, der kann mit Jesus nichts anfangen. Wer sich nicht vor Jesus beugen will, weil alle sich vor ihnen beugen sollen, die trachten Jesus nach dem Leben. Wie ganz, ganz, ganz anders Jesus doch ist. Während Herodes in panischer Angst, dass ihm jemand den Thron streitig machen könnte, grausam alle Jungen in Bethlehem und Umgebung im Alter von bis zu 2 Jahren töten lässt, leidet Jesus willig und verschenkt sein Leben für jeden, der es will, der seinen Sühnetod für sich persönlich in Anspruch nehmen will. So fängt Jesus an, die Verhältnisse auf den Kopf zu stellen. So wird es weitergehen, bis eines Tages überall gilt, was Gott will. sein Name werde geheiligt, sein Wille getan, sein Reich komme. Und da bekommt jeder sein Brot. Und da wird jedem die Schuld verziehen. Und da in seinem ewigen Reich wird es auch keine Versuchung mehr geben. Wo Jesus heute schon regieren darf, da fängt Jesus heute schon etwas an, von diesem Reich Gottes zu tun. Da wird es heute schon anders. Das hat Maria durchgeblickt. Das hat sie in ihrem Lied besungen. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Dieses Kind in ihrem Bauch ist der Anfang und das Ende. Er beginnt es und er wird es vollenden. Und Maria selbst ist für mich ein wunderbares Beispiel dafür, wie Gott die Verhältnisse auf den Kopf stellt. Soweit zur zweiten Strophe. Wir wollen jetzt mal ein Lied singen. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Damals war Theo Lehmann noch Pfarrer in der DDR, als er dieses Lied mit Jörg Swoboda gedichtet hat. Damals gab es die DDR noch. Das ist so der Hintergrund dieses Textes. Wie es heute ist, wisst ihr selber. Aus dieser Zeit kommt dieses Lied, was wir jetzt singen. Danke. Eine Strophe haben wir jetzt nicht gesungen. Da heißt es, die Mächtigen kommen und gehen. Und auch jedes Denkmal fällt. Umkehrung der Verhältnisse. Die zweite Strophe, beziehungsweise die erste. Da begann Maria, Gott zu loben. Meine Seele erhebt den Herrn. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Ich finde es erstaunlich, wie selbstlos Maria Gott hier lobt, wenn man bedenkt, auf was sie sich da als junge Frau eingelassen hat. Eigentlich verkündigte ihr der Engel Gabriel nichts als Ärger. Was für eine Schande, damals mit einem dicken Bauch durchs Dorf zu gehen und das, obwohl sie nur verlobt war. Maria drohte das Ende ihrer Verlobung. Und eins war doch klar, das Mitgefühl war mit dem geprellten Josef. Alle Verachtung, dass sie so leicht zu haben war, galt ihr. Schande über Schande, denn wer würde denn schon damals glauben, wenn sie vom Geheimnis ihrer Schwangerschaft reden würde? Und trotzdem finde ich es erstaunlich, dass diese junge Frau sich wirklich voller Gottesfurcht und Demut darauf einlässt. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Was ist das für ein Gebet? Maria willigt in den Plan Gottes ein, auch wenn es sie's erstmal alle Ehre kostet. Ich denke, so fangen sie an, die Abenteuer Gottes. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Was ist denn das für ein Weihnachtsgebet? Was für eine Hingabe an Gott? Sie hat nichts von Gott. Sie gibt sich wirklich hin. Und sie glaubt dabei, er wird mich nicht missbrauchen. Er führt mich nicht in Versuchung. Er lässt mich auch nicht im Stich. Auch wenn es so ist, ja, dass es schwer für mich wird. Es ist besser das, was er will, als das, was ich mir ausdenke. Wow, was für eine Hingabe. Und jetzt ist sie schwanger. Und es war bestimmt nicht leicht für sie, auch wenn dann der Josef bei ihr blieb. Ich sagte es ja schon, erstaunlich, was Gott dieser jungen Frau für einen Durchblick gegeben hat. Maria wusste vom Engel Gabriel, wer dieses Kind ist. Gabriel hatte ihr gesagt in Lukas 1, 32, du sollst ihn Jesus nennen. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird nie untergehen. Maria glaubte das. Sie glaubte, obwohl sie es vielleicht noch nicht mal verstanden hat, was der Engel ihr dort sagte. Sie glaubte und ist plötzlich Teil des größten Dramas dieser Welt. Durch ihre Hingabe hat sie Anteil an dieser großen Umkehrung aller Dinge und Verhältnisse, von denen bis heute erst ein Teil passiert ist. Obwohl sie also nur eine junge, unbedeutende Frau ist, hat ihr Leben plötzlich Gewicht, Bedeutung und Ehre. Jetzt möchte ich persönlich mal fragen, wünschst du dir das nicht auch irgendwo, dass dein Leben Gewicht hat, eine gewisse Bedeutung und auch eine gewisse Ehre? Ich finde es erstaunlich und ich sehe an Maria etwas und möchte dazu einladen, schau hin, aus der größten möglichen Schande wird der größte mögliche Gewinn. Denn wie denkt man denn heute über Maria? Okay, es gibt immer noch Menschen, die lästern, das stimmt. Aber wer eine Beziehung zu Christus hat, der lästert nicht. Und das sind mittlerweile Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen schon. An Maria sieht man, wie das ist, wenn man sich nicht mit den eigenen Augen sieht oder mit den Augen des anderen. Und das ist das, was ich von Maria vielleicht am meisten lerne. Maria sieht sich, wie Gott sie sieht. Sie sieht sich nicht so, wie sie sich sehen könnte, wie die anderen sie sehen. Maria sieht sich, wie Gott sie sieht. Der Herr hat mich angesehen. Ich habe Ansehen bei Gott. Ja, mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Für mich ist Marias Leben eine einzigartige Einladung, Anerkennung, Gewicht, Glanz, Ehre bei Gott zu suchen und zu finden. Und Gott bestätigt ihren Weg. Nachdem Maria dann ihr Kind zur Welt gebracht hat, bringen Josef und sie ihn ja in den Tempel, um dort Gott dafür zu danken. Das war die damalige Kirche. Und genau da wartet ein alter Mann auf sie, Simeon. Simeon sieht den Säugling Jesu, nimmt ihn auf den Arm und sagt, Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Überlegt mal, was das für ein Moment für Maria gewesen sein muss. Keiner, in Anführungszeichen, wusste doch, wer Jesus ist, oder? Stimmt nicht. Viele wussten es. Hier war einer, Simeon. Ich glaube, Marias Herz hat einen Sprung gemacht. Nun, ihr wisst, die meisten von euch wissen es jedenfalls, Sonja und ich haben 5 Kinder. Nach der Geburt wollten viele unser Neuestes sehen oder Jüngstes und haben sich auch dran gefreut. Und dann haben wir ganz höfliche Reaktionen bekommen damals, wie schön, wie hübsch, ganz die Mama. Komisch, eins ist nie passiert. Nie hat jemand gesagt, okay, jetzt kann ich sterben, denn ich habe dieses Kind gesehen. Ich denke, daran wird es deutlich. Simon sieht, das ist nicht irgendein Kind, was er da in Armen hält. Nein, das ist das Kind, das Gott schon Jahrhunderte vorher durch den Propheten Jesaja zum Beispiel versprochen hat. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein. Es ist der Heiland, der Retter, der Messias. Also, was für eine Bescherung für den Simeon. Was für ein Geschenk. Was für ein Moment. Gott möchte auch dich beschenken mit dem größten seiner Geschenke. Und das ist sein Sohn. So wie Simon möchte Gott auch dich beschenken, dass du in Frieden leben und auch mal alles loslassen kannst und weißt, das Schönste kommt noch. Das fängt erst richtig an. Aber schon hier und heute ist es so, dass jemand Frieden hat, der Gott vertraut. Frieden in all dem Streit, in all den Problemen, weil er weiß, Gott lässt mich nicht allein. Maria staunt. Gott schreibt wieder Geschichte. Und so halte ich zum Schluss nochmal fest. Maria steht für mich für einen Menschen, der sich Gott anvertraut, auch wenn sie nicht immer alles versteht. Insgesamt steht Maria für mich für ein sehr, sehr mutiges Leben. Sie unterstellt sich Gott und macht ihn groß. Maria sieht also nicht immer und nicht immer gleich. Aber das eine sieht sie ganz klar. Gottes Bescherung, Jesus, wird einmal alle Verhältnisse dieser Welt auf den Kopf stellen. Und auch wenn Maria noch durch manche Täler muss, Gottes Bescherung, Jesus, wird es gut mit ihr persönlich machen. Ja, auch wenn wir immer noch in einer schwierigen Welt leben und noch immer auf diese endgültige Verheißung der Maria warten und noch auf schwierige Zeiten zugehen, Gottes Bescherung, Jesus, wird letztlich alles neu machen. Das glaube ich. Amen. Wir hören und sehen auf ein besonderes Lied.
Ein Stern wird aufgehen aus Jakob und ein Zepter wird aufkommen aus Israel.
Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären.
Gott sei gedankt.
Der Sohn ist der prophezeite König seines Volkes. Wie soll sein Name sein?
Jesus. Sein Name ist Jesus.
Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our son?
Bitte taufe mich.
Let your baby boy has come to make you new. And this child that you deliver.
Maria, er ist hier. Jesus, er ist zurück.
Mary, did you know that your baby boy would give sight? To the blind man, Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Didn't you know that your baby boy has walked where angels try? And when you kiss your
was du aufgetragen hast. Wir haben dein Wort gepredigt in ganz Judäa.
Dies ist nur der Anfang.
Jeder, der an Jesus glaubt, erlangt Vergebung in seinem Namen. Jeder.
Sag mir, wie ihr seid.
Ich komme bald.
Ich kannte das Lied gar nicht, aber ich finde es voll beeindruckend. Die Geschichte lebt. Jesus lebt. Ich möchte euch jetzt zum Schluss bitten, nochmal euren Zettel zur Hand zu nehmen. Ihr habt euch manches gewünscht, für euch persönlich, für eure Stadt vielleicht, euer Land. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Ich hätte eine Bitte, dass ihr jetzt einfach mal ganz quer über das Blatt ein Wort schreibt. Ein einziges, wenn ihr es möchtet. Jesus.